Vis-à-vis.
Willkommen, Michael Bidowitsch, Fotoredakteur, einer der beiden Vorstände der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und jetzt auch Filmautor, denn Sie haben die Geschichte der Osthatz für einen Film für den RBB dokumentiert. Kaum jemand weiß ja, dass die Berliner Tageszeitung Taz im Februar 1990 eine Schwesterzeitung in der DDR gründete. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine tolle Geschichte und dass ich die nach 33 Jahren erst erzähle, ist dem Umstand geschuldet, dass die so unbekannt war. Immer wenn ich davon erzählt habe, ich habe da angefangen in der Osthatz, so haben wir uns genannt, haben mich alle unglaublich angestaunt und gesagt, was ist denn das? Und ich dachte, das muss ich mal groß und intensiv erzählen.
Was war das denn?
Das war die Tageszeitung aus der Kochstraße, aus der Westtaz quasi. Die hatte sich irgendwann mal gesagt, wir wollen jetzt nach dem Mauerfall schnell was im Osten gründen. André Meyer und Jürgen Kuttner, die waren studierte Kunstwissenschaftler und Autoren der Bildenden Kunst. Ich war Redakteur bei der Bildenden Kunst, Fotoredakteur. Und irgendwann habe ich mitbekommen, da passiert was. Sie wollen da einen Ableger der Taz gründen im Osten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt dabei sein. Nehmt mich mit, ihr braucht einen Fotoredakteur.
Und dann kam das auch so.
Und es kam dann dazu. Also wir haben vielleicht so 2 Monate so einen Testlauf gemacht. Also das heißt, erstmal wurde die Technik installiert in den Räumen des ZK der SED, im Seitenflügel des damaligen ZKs.
Da war die Redaktion.
Oberwasserstraße 12, wo früher die DDR-Macht präsent war. Und wir hatten diese Räume in einem Flügel bekommen und ich bin dann durch die Gegend gelaufen und dachte, jetzt bin ich hier, wo früher sozusagen über das ganze Land entschieden wurde und jetzt kann ich das machen. Nicht übers Land entscheiden, sondern ich kann meine Stimme erheben. Ich kann mich einbringen in so eine neue Zeitung, die ja von jedem Tag neu diskutiert wurde. Was machen wir denn morgen?
Wie war denn der Redaktionsalltag? Man muss sich ja auch vorstellen, die Mauer stand im Prinzip noch, war zwar durchlässig, aber es gab noch die beiden deutschen Staaten. Sie waren noch nicht vereinigt. Februar 1990, wilde Zeit.
Wir haben uns morgens getroffen zu einer kleinen Konferenz und dann wurde entschieden, wir brauchen jetzt ein Bild von dieser Demonstration oder da ist das und das passiert. Es gab zum Beispiel eine Besetzung des ehemaligen FDJ-Zentralrates. Fahr da schnell mal hin. Und dann musste sich die Bilder schnell entwickeln und um 15.30 Uhr spätestens muss ich die Bilder abgegeben haben. Das heißt also, dieser ganze damalige analoge Prozess, der musste abgewickelt werden. Fotografieren, entwickeln, vergrößern, war Handarbeit.
Ihr Film heißt Alles anders machen, das kurze Leben der Osthatz. Was haben Sie denn alles anders gemacht?
Also das entspricht ja vielleicht eher dem Lebensgefühl. Wir haben alles anders machen war unser Anspruch. Wir fangen bei Null an. Wir können sozusagen frei loslegen. Und das war das tolle, befreiende Element in dieser Phase, als quasi die DDR noch existierte, aber nicht mehr mit einer Macht uns gegenüberstand. Also diesen Freiraum zu nutzen und zu bespielen, das ist ein ganz großes Geschenk, für das ich heute noch sehr, sehr dankbar bin.
Was für Themen haben Sie denn bearbeitet? Waren das auch ganz andere als die in der Westtaz?
Also wir hatten natürlich Frauenbewegung, Ökologie, diese klassischen Themen, die uns sozusagen auch aus der Bürgerrechtsbewegung vertraut waren. Und dennoch war unser Alltag auch bestimmend. Also das, was im Alltag passiert ist, diese Preisentwicklung, das floss mit ein. Und das gab dann schon da die ersten Konflikte, will ich mal sagen, mit den Westkollegen, die sowas albern fanden. Dass man über die Preisentwicklung überhaupt schreibt oder darüber nachdenkt, wie teuer das Obst oder das Gemüse jetzt ist, das fanden die irgendwie unter dem Niveau der Taz.
Was hätten die dann lieber gemacht oder was haben die denn gesagt?
Die Taz wurde ja gegründet als Gegenpol zur bürgerlichen Presse. Und wir kamen ja aus einem ganz anderen System. Wir wollten uns zwar erstmal selber befreien und unsere eigene Stimme finden, wo uns positionieren. Dazu brauchst du eine gewisse Zeit. Und die Westkollegen haben von heute auf morgen gedacht, jetzt müsst ihr aber in unserem Sinne agieren. Ihr seid jetzt irgendwie Tatzler und wir erwarten das und das. Es wurde nicht so deutlich ausgesprochen, aber wir haben das zu spüren bekommen.
Zum Beispiel, an welchen Themen hat sich das dann manifestiert?
Also die zweite Ausgabe hatte dann schon das Thema der Preisentwicklung auf der Seite 1 und dann wurde ein Riesenaufstand gemacht in der Kochstraße bei der Redaktionskonferenz. Ich will nie wieder was über Preise auf der Seite 1 lesen. Und das habe ich nochmal im Film ein bisschen auseinandergenommen. Und man merkt heute noch, wie unterschiedlich diese Dinge betrachtet werden.
Wie denn, genau?
Also wir Ostler, für uns sozusagen war das elementar, wie eine Währung sich entwickelt, welche Dinge plötzlich teuer werden. Und für die Westkollegen war die große linke Bewegung das Wichtige.
Gibt es denn eigentlich so eine andere Perspektive, eine Ostsicht? Sie hatten ja damals den direkten Vergleich. Sie haben Texte aus der Westtaz übernommen, aber die nicht eins zu eins ins Blatt gestellt, sondern?
Wir hatten dieses Wort, wir osten die Texte ein. Das heißt also den Perspektivwechsel, wenn jemand schreibt, die da drüben müssen das und das machen, dann haben wir geschrieben, wir müssen das und das machen. Also das ist das eine, aber auch gleichzeitig gewisse Formulierungen, die eher auf unsere Sprache zielten, die haben wir übernommen oder verändert.
Gibt es da Beispiele, die Sie noch im Kopf haben?
Ich weiß auch, dass das Wort Urst damals so ein Wort war, was alle in Ost-Berlin gesagt haben. Urst toll, ja. Und das haben die Westkollegen überhaupt nicht verstanden. Was meinen die denn mit diesem Wort? Also es gibt ein paar Begriffe, die waren eben osttypisch und die gehörten eben dazu, zu unserer Sprache.
Sind ja vielleicht Kleinigkeiten, oder?
Sind so Zeichen, Kleinigkeiten und Zeichen, dass da jemand spricht, der uns versteht, der aus unserer Mitte kommt. Das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass da die Glaubwürdigkeit automatisch hergestellt wird, wenn es eine Position ist, die mir vertraut ist.
Die damalige Chefredakteurin der Taz, Georgia Torno, sagt ja damals schon, wir haben uns den deutsch-deutschen Familienstreit ins Haus geholt. Warum hat sich die Taz das aufgehalst? Was war die Motivation?
Ich glaube, die Taz hat natürlich auch immer in den Osten geschrieben. Es gab viele Kollegen aus der Westtaz, die sich mit dem Osten beschäftigt haben und dort die Bürgerrechtsbewegung beobachtet haben. Und gleichzeitig war aber eine Chance da, die kam eher von der Verlagsseite, mit diesem DDR-Postzeitungssystem Geld zu verdienen, auf eine ganz schnelle Art und Weise. Solange das noch möglich ist, dass die Post alles abkauft, kann man damit sofort Geld verdienen.
Also war es gar kein solidarischer Akt, wir wollen eine Zeitung in der DDR machen, sondern es hatte finanzielle Gründe.
Richtig. Der finanzielle Akt war, sie geben uns die Technik, investieren erstmal und bekommen sozusagen durch die verkaufte DDR-Ausgabe sofort das Geld, das dann durch den Währungsumtausch 1:1 in Westgeld umgetauscht wurde. Und es hat ein gewisses Geld gebracht, das der Westtaz sehr geholfen hat.
Also es war ja im Grunde ein Deal mit der SED-PDS?
Ja, ein richtiger Deal, der nie thematisiert wurde. Das habe ich dann im Laufe der Interviews für den Film auch selber erst erfahren, dass diese Vorgespräche ja dieser Deal waren.
Was genau beinhaltete denn dieser Deal? Das ist ja auch das Spannende in Ihrem Film.
Das war ein Gespräch mit Lothar Bisky. Also die Westkollegen haben gesagt, also wer in der DDR was zu sagen hat, das ist ja die Partei. Also gehen wir zu der Partei, dann wurden Kontakte geknüpft, wie kommen wir zu denen? Und dann war Lothar Bisky derjenige, der für die Medienland verantwortlich ist. Die haben dann einen Termin bekommen. Und Lothar Bisky hat gesagt, ja okay, keine schlechte Idee, ihr könnt es machen, aber hier sind Räume, hier ist Papier. Aber es müssen DDR-Bürger sein, die ihr einstellt. Keine Westkollegen, sondern das soll hier in der DDR stattfinden. Und diesen Umstand habe ich zu verdanken, dass ich dann auch dabei war.
Jetzt hat das Ganze 3 Monate knapp gehalten. Der Film zeigt, es gab auch große Konflikte mit den Westkollegen. Sie haben auch schon ein bisschen anklingen lassen. Welche waren das denn?
Ja, letztendlich war ein ganz großes Streitthema, wie gehen wir mit dem Stasi-Erbe um? Ja, es wurde eine Liste den meisten Redaktionen, glaube ich, auch zugespielt. Und das waren die Immobilien der Stadtsicherheit. Und diese Liste war nicht differenziert. Es waren einfach Adressen von Objekten, die der Stadtsicherheit gehörten. Das konnte ein Sportplatz sein, das konnte das Vereinshaus von Dynamo Berlin sein, das konnte aber auch eine konspirative Wohnung sein. Und die DDR-Stimme war eher in der großen Überzahl, das ist uns so undifferenziert, das wollen wir lieber nicht veröffentlichen. Die Westkollegen haben gesagt, wir sind ein investigatives Medium, das müssen wir veröffentlichen. Und da gab es den eigentlich großen Streit.
Und wie ist dieser Streit ausgetragen worden und dann letztlich auch beendet worden?
Ja, also
wer hat
der
gewonnen?
Gewonnen hat, wen wundert's, der Westen. Aber ich sehe das inzwischen auch so, dass das richtig war, diese Liste zu veröffentlichen, weil wir sind ja auch angetreten, dass wir nichts mehr unter den Teppich kehren, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und wir waren ein bisschen zaghaft, aber ich glaube, heute würden die meisten Kollegen, das kommt auch im Film raus, auch das differenzierter sehen. Jedenfalls hat sich die WESC-Mannschaft in der Kochstraße gesagt, also wenn ihr das nicht machen wollt, dann machen wir das in einer Sonderausgabe. Und dann wurden die Zeitungen auf dem Alexanderplatz verteilt. Und das war so ein Akt, den wir so als übergriffig empfanden. Plötzlich stehen die auf unserem Territorium, unserem in Anführungszeichen, und verteilen eine Zeitung im besten Sinne so, das muss jetzt unter die Leute. Die Leute haben es natürlich auch aus der Hand gerissen. Ja, steht da was drin aus meiner Nachbarschaft? Und wir waren da ein bisschen überrollt.
Und das hat dann letztlich auch zum Bruch geführt? Und
das war zumindest ein emotionaler Bruch. Da hat man gemerkt, okay, die Ostseite hat eine andere Haltung in der Mehrheit wie die Westseite. Aber es gab auch auf beiden Lagern unterschiedliche Stimmen. Aber dennoch war das so eine Entfremdung. Und die hat ein bisschen wehgetan.
Und wie ging das Projekt Ostharz dann zu Ende?
Ja, irgendwann war das klar, das gibt die Währungsunion. Das heißt also, die Preise werden alle auf deutsche Mark umgestellt. Und dadurch war auch dieses System, die Auflage wird vom Postzeitungsvertrieb übernommen, hat sich erledigt, weil das Marktwirtschaft war. Und dadurch war das ganze Geschäftsmodell hinfällig. Es gab dann noch Bestrebungen, vor allem von dem Geschäftsführer der Westharz, der gesagt hat, wir haben eine gewisse Verpflichtung, diese Ostkollegen nicht einfach jetzt auf die Straße zu setzen, sondern zu übernehmen. Und das wurde dann meistens irgendwie auch umgesetzt.
Und wie sehen Sie das heute? Win-win-Situation für beide Seiten? Oder?
Eindeutig Win-win. Die Ostseite hat sehr viel Energie getankt, ich zumindest.
Woher kam diese Energie?
Plötzlich was machen zu dürfen, dieses loslegen können und dürfen und habe ich als weitere Verpflichtung einfach gesehen. Für die Westkollegen war das auch kein Minusgeschäft, weil die haben das Geld verdient. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es keine Blessuren hinterlassen hat. Natürlich, ein gewisser Streit gehört aber auch zum Leben dazu und ich gucke auf diese Zeit mit ganz großem Wohlwollen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.